möchte heute sehr gerne über Lord Chaitanya Mahaprabhus Besuch in Vrindavan sprechen. Dieses Jahr 2015 ist, vielen herzlichen Dank, Hare Krishna. Oh, danke, das ist ein wichtiger, richtige Blumen mal wieder. Dieses Jahr 2015 markiert den 500-jährigen, das 500. Jahr von Lord Chaitanyas Besuch in Brajadham. Es war ein großes Fest in Vrindavan. Ich habe gerade ein E-Mail gestern bekommen von einem Priester eines Tempels dort, der mich bat, für eine Souvenir-Ausgabe, so nennen sie das, ihrer Zeitschrift, einen kleinen Artikel zu schreiben über dieses große Ereignis, was also richtig mit großem Prunk und großer Aufmerksamkeit gefeiert wird. Denn schließlich ist ja Chaitanya Mahaprabhu die Inkarnation Krishnas im Kali Yuga, und seine Reise nach Vrindavan ist eine Art Heimkommen Gottes in seine Welt sozusagen. Verdient deswegen unter den Gläubigen der Gaudiya Vaishnavas einen großen Stellenwert. Und ich habe mir zu diesem Thema Lord Chaitanyas Besuch Gedanken gemacht, die ich in einem Seminar direkt in Vrindavan vortragen möchte, am Govardhanberg. Am Fuß des Govardhanberges erwarten wir ungefähr 500 Gäste und werden mit denen dann eine Retreat veranstalten. Viel Spaß bei so vielen Leuten, aber wir werden unser Bestes tun. Und ich werde auch über dieses Thema dann dort sprechen. Bevor ich darüber zu euch sprechen möchte, möchte ich vorher noch ein bisschen Fundamentarbeit leisten. Ich möchte etwas in euch zum Leben bringen, wenn es mir gelingt, was ganz nötig ist, damit man überhaupt an solchen Dingen wie das 500-jährigste, den Besuch Lord Chaitanyas in Vrindavan, ein Interesse findet und im Herzen berührt wird. Was nützt einem Spiritualität, wenn man nicht im Herzen berührt wird und wenn dort nicht etwas geweckt wird? Auf meinen letzten Vortragsreisen durch Russland und auch durch den Mittleren Osten habe ich immer wieder Devotis getroffen, die, sagen wir mal, nach einer Inspiration suchten, die ihnen helfen würde, ihr spirituelles Leben mit Begeisterung zu füllen. Immer wieder habe ich auch Devotis getroffen, die zum Teil einen Vertrauensverlust erlitten haben. Das kam durch schwere Schicksalsschläge zustande. Zum Beispiel eine Ehe droht auseinanderzugehen, die schon, ich glaube, über 40 Jahre Bestand hat, und ja, wo es Kinder und Enkelkinder geht, und dass die Eheleute, die nicht mehr den Weg zu ihrem Herzen finden können, zu dem Herzen des anderen, sind natürlich unglaublich aufgerührt und leiden unglaublich und suchen natürlich, sagen wir mal, im spirituellen Leben oder auf der spirituellen Seite irgendwie Trost und auch Hinweise, wie sie vielleicht die Ehe wieder retten können. Das sind so Themen, die ich öfters vermehrt erlebe, oder oder einfach, ja, plötzlich sind Todesfälle in der Familie, in einer Familie eingetreten. Und man fragt sich, wie konnte Gott es zulassen, dass ein Mensch, der so im Leben stand, plötzlich vom Tode hinweggerafft worden. Das sind also so Lebensfragen. Und oft habe ich mit diesen Themen zu tun. Und ich habe versucht, natürlich Antworten zu finden, um den Menschen zu helfen, wieder ihre Begeisterung zurückzufinden. Eine Begeisterung, die so stark ist, dass sie nicht einmal inmitten der größten Lebenskrisen ins Schwanken kommen. Nicht? Das versucht ein, glaube ich, jeder Prediger oder jeder, der Gutes tun will, der muss sich mit der Hilfe am Menschen befassen. Der tut das ja, um jemandem zu helfen. Und ich habe einiges an Erfolg gehabt, Leuten zu helfen, gerade in schwierigen Situationen, indem ich sie ermutige, ihr Herz wiederzufinden. Ihr Herz, was sie irgendwo auf der Lebensreise verloren haben. Ich möchte heute darüber sprechen. Es gibt drei Arten von Herzen. Einmal das materielle Herz, die Pumpe, die Blut durch unseren Organismus pumpt. Und ich weiß, wir brauchen diese Pumpe. Wir brauchen dieses Herz, um gesund durchs Leben zu kommen mit Kraft. Dann gibt es ein zweites Herz, das emotionale Herz, in dem Gefühle wie Liebe und Enttäuschung, Hoffnung und sich abgeben mit etwas, also verschiedene Gefühle stattfinden, das emotionale Herz, was oft verwundet wird im Leben. Dann gibt es das spirituelle Herz, das eigentliche Herz, in dem, sagen wir mal, Gefühle wie Liebe, Hingabe und Vertrauen in Gott, in Krishna da sind. Und ich glaube, genau dieses spirituelle Herz wird oft einfach bedeckt von diesem schnellen Leben, in dem wir eingehüllt sind und den verschiedenen Herausforderungen, die sich dort ereignen. Es wird so sehr bedeckt, dass viele Menschen gar nicht mehr an dieses spirituelle Herz herankommen. Die wissen gar nicht mehr, was es bedeutet, begeistert zu sein für Krishna. Die wissen gar nicht, was es bedeutet, eine Hoffnung zu haben und mit ihm verbunden zu sein und in eine liebevolle Beziehung zu ihm zu haben. Und dieses spirituelle Herz wiederzufinden, das ist sehr, sehr wichtig. Auch für oder gerade für Menschen, die sich auf den spirituellen Weg gemacht haben und wissen, wie das sich anfühlt, wenn dieses spirituelle Herz gesund ist. Ich glaube, das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man sich überhaupt für eine so abenteuerliche Bande wie das Krishna-Bewusstsein im Westen interessiert, weil man darin weil man da spürt und erfährt, dass plötzlich das spirituelle Herz anfängt zu schlagen, ne, so belebt zu sein. Dass plötzlich so Hoffnungen da sind, dass man plötzlich weiß, ich weiß genau, es gibt Krishna und er liebt mich, ich habe es erfahren, hier, hier und hier. Und dass man in diesem spirituellen Herzen lebt und sich aufhält. Und wenn ihr einmal die Vaishnava-Dichter hört, die wie Bhaktivinoda Thakur und Narottamdas Thakur, dann geht es denen in ihren Gedichten immer wieder darum, diese tiefen devotionalen Gefühle auszudrücken, diese tiefen Dinge wie Liebe, wie Vertrauen, wie dieses Gottesvertrauen, das Gefühl, dass Krishna da ist, einfach wieder zu zu erwecken. Nicht nur bei sich selber, sondern bei den Lesern ihrer Lektüre. Ich bin, als ich noch jung war und die Welt jünger war, einmal mit einem für indische Kirtan-Programme und Nahrungsmittelverteilprogramme ausgerüsteten Bus von Deutschland nach Indien durch Bulgarien, Rumänien und dann die Türkei gefahren. Dann sind wir durch Persien gefahren, durch Pakistan, schließlich nach Indien gekommen. Und ich weiß, einmal, als wir die türkische Grenze hinterlassen hatten, da habe ich irgendwie mein Passport an der Grenzstation liegen gelassen. Und wir waren also schon ordentlich weitergefahren, ein paar Stunden, als ich versuchte, mein Passport zu finden und merkte, der ist mir abhanden gekommen. Der liegt irgendwo bei den Türken an der Grenzstation. Und das war natürlich sehr schlecht, weil ich wusste, ohne diesen Passport kann ich ja die Reise nicht fortsetzen und kann nicht Grenzen überqueren. Die Grenzen nach Persien, Pakistan und Indien. Und musste unbedingt diesen Passport wiederfinden. Vor allen anderen Dingen musste ich diesen Passport haben. Vom Essen, vom Briefe beantworten. Allen anderen vorrangig war das Finden dieses Passports. Denn nur dadurch könnte ich diese Reise fortsetzen. Ich denke, dass viele von euch eine ähnliche Dringlichkeit im Leben haben, über die sie sich vielleicht nicht bewusst sind. Sie haben ihr Herz verloren. Das ist viel wichtiger, viel schlimmer als ein Passport zu verlieren. Man kann sich ja, das habe ich auch oft gemacht, ich darf das von Shingapriya nicht öffentlich bekannt geben, aber ich habe oft ohne Passport Grenzen überquert. Da gibt es Wege und Mittel. Unauffällige schwarze Mäntel und fröhliche Gesichtsausdrücke und so weiter. Dann geht das schon. Aber ohne sein spirituelles Herz kann keiner von uns die Grenze ins Königreich Gottes finden. Ohne Liebe zu spüren oder Dankbarkeit, auch Bewegtheit, Ergriffenheit, die Reinigung des Herzens, Hingabe, Bhakti und so weiter. Alle diese Sachen, die nur in einem lebendigen spirituellen Herzen vorkommen, kann man nicht die Grenzen vom materiellen ins spirituelle Leben überqueren. Und deswegen ist für ganz viele von uns einschließlich ganz viele derjenigen, die sogar hier sitzen, ja, das wage ich zu behaupten, dass Aufgabe, Lebensaufgabe, das spirituelle Herz wiederzufinden. Und da gibt es eben eine großartige Chance, die in 2-3 Wochen anfängt, der Monat Kartik, der Monat der Radharani, der größten von Krishnas Devotees am Unterstieg gestellt ist so, dass obwohl Krishna zögert, jemanden Liebe für ihn zu geben, gibt er doch dieses ganz leicht für jemanden, der sich auf das Kati-Gelübde einlässt und zur Zeit dieses Monats besondere Tätigkeiten für Radharani ausführt. Und ich glaube, diejenigen von euch, die bewusst ein Kati-Gelübde auf sich genommen haben, das sind viele von uns, können sich erinnern daran, wie kleine und auch große Durchbrüche in diesem Monat geschahen in ihrem spirituellen Leben. Durchbrüche, die halfen, das verloren gegangene Herz zu finden, das spirituelle Herz. So, gut. Hare Krishna, Damani. Ich möchte jetzt anfangen mit meiner jetzigen Vorlesung. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte Vrindavan besuchen eigentlich schon im Jahr 1502, als er seine Einweihung von Ishwarapuri erhielt. Schon in der Nacht nach der Einweihung sprang er auf, schaute sich suchend in der Dunkelheit um und schlüpfte dann aus einem Hintereingang aus dem Haus heraus, begeistert nach Vrindavan aufzubrechen. Damals hörte er jedoch eine Stimme, eine Akashvani, eine nicht verkörperte Stimme, und er sagte: Mein Herr, es ist noch nicht an der Zeit für dich, Vrindavan zu besuchen. Du solltest zuvor deine Bewegung des gemeinsamen Singen der Gottesnamen starten, die Sankirtan-Bewegung. Erst dann, wenn diese Bewegung im vollen Maße unterwegs ist, solltest du nach Vrindavan gehen. Und wir raten dir das, wir die himmlischen Wesen, aber tue, was du für richtig hältst. Chaitanya Mahaprabhu hat diesen Rat der Devatas eingehalten und ist umgekehrt und hat dann mehrere Versuche unternommen, nach Vrindavan zu gehen, die aber immer wieder vereitelt wurden von seinen Devotees, die befürchteten, dass wenn Chaitanya Mahaprabhu einmal nach Vrindavan gehen würde, würde er wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Er war aber stets in dem Bewusstsein, Krishna zu finden, Krishna, den Herrn seines Herzens, den Herrn von Vrindavan, der mit den Gopis und den Kuhhirtenjungen in Vrindavan nichts tat außer Rasa, transzendentalen Wohlgeschmack, in den liebevollen Austausch zu genießen. Es hieß, dass wenn jemand nur Vrindavan sagte, war das wie ein Funken, der in ein Dynamitfass hineinfiel und eine Explosion verursachte. Chaitanya Mahaprabhu stand dann auf, sang und tanzte und war also bereit, alles liegen und stehen und liegen zu lassen und nach Vrindavan zu gehen. Ich möchte euch ein kleines Lila von Chaitanya Mahaprabhu erzählen, was so ein bisschen klar macht, wie sehr er eigentlich sich wünscht, nach Vrindavan zu gehen. Es war eines Morgens, ganz früh morgens, wo er noch da lag und schlief, als er plötzlich in seinem Herzen Krishna sah, der in Vrindavan mit den Gopis den Rasa-Tanz vollführte. Er sah, wie das göttliche Paar Radha und Krishna sich in der Mitte drehte, wie sie sprachen, wie sie miteinander scherzten. Und er sah, wie Radharani dann tanzte und dabei ihre Fußglöckchen verlor, und sah all das und sah, wie Krishna sich erweiterte und mit all den Gopis, die um ihn herum waren, in einem großen, großen Kreis tanzte und war ganz in dieser Vision. Nun, Govindadas, sein Diener, sorgte dafür, dass Chaitanya Mahaprabhu die Tageszeiten einhielt. Also auch die Zeit aufzustehen und ein Bad zu nehmen. Und er weckte Lord Chaitanya mitten in dieser Vision des Rasa-Tanzes. Und als Govinda Lord Chaitanya wachrüttelte, war Lord Chaitanya dieser Vision beraubt. Die Vision ging weg und er sagte: Govinda, was hast du getan? Ich war in Vrindavan. Ich sah zu, wie Radha und Krishna tanzten, aber du hast mich grausamst von dieser Welt weggebracht. Lord Chaitanya Mahaprabhu sein Bad genommen und ist immer noch ganz verstört gewesen und gesagt: Govinda, was sagst du dazu? Du hast mir das Wertvollste genommen, nachdem es mir gegeben wurde, die Sicht von Radha und Krishna. Govinda sagte: Lass uns zu Krishna gehen, er wartet auf dem Altar. Gute Idee, sagte Lord Chaitanya und ging mit Govindadas zum Jagannath Puri Tempel. Govinda ging hinter ihm her, hatte einen Topf mit Wasser und wusch die Füße des Herrn an dem Graben, der vor den 12 Stufen ist, die man hochklettert, um in den Tempel zu gelangen. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu ging dann an seinen Stammplatz zur Garuda-Säule und schaute von der Garuda-Säule den Herrn an. Und weil er noch so unter diesem Eindruck dieses göttlichen Daseins stand, sah er, wie Jagannath Krishna war. Diese Vrindavan-Szene direkt vor seinen Augen wieder aufs Neue ablief. Nun, der Tempel füllte sich mehr und mehr an, während Lord Chaitanya seinen ekstatischen Darshan nahm und anfing zu die Ashtasattvika Bhavas zu empfinden, wo seine Haut in Gänsehaut war und er weinte und weinte und weinte und nach Krishna rief. Und der Tempel füllte sich mehr und mehr an. Und eine Frau von einem Dorf kam auch in diesen Tempel, weil Lord Chaitanya sehr groß gewachsen ist, 2,10 Meter. Konnte sie nicht sehen. Und sie kletterte dann auf ihn hoch. Ich nehme an, sie benutzte die Kamintechnik, wo man die Säule auf der einen Seite hat und Mahaprabhu auf der anderen und kam so hoch und kam auf die Schulter von Chaitanya Mahaprabhu, um den Herrn zu sehen. So. Lord Chaitanya stand dort auf ihm, diese kleine Frau in einem weißen Sari eingehüllt, können Sie das richtig vorstellen. Und Govindadas, der Diener, sieht das. Da waren also zwei Dinge, die nicht in Ordnung waren. Wie konnte eine Frau einen Sannyasi berühren? Und zweitens, wie konnte die Frau auf den Schultern der höchsten Persönlichkeit Gottes stehen? Govindadas sagte: Was machst du da? Komm runter, sofort. Und die Frau, die so von Begierde erfüllt war, dass sie, sagen wir mal, das gar nicht wahrgenommen hat, dass sie auf Lord Chaitanya Schultern gestiegen war, sah das aus ihrer jetzigen Position an und rutschte sofort runter und warf sich zu den Füßen des Herrn nieder und bat um Vergebung. Lord Chaitanya war aber immer noch in dem Bewusstsein dieser göttlichen Sicht. Er war, für diejenigen, die das Detail gerne hören, in dem Manjari-Bewusstsein. Er sah sich als eine weibliche Dienerin von Radha, die beim Rasa-Tanz verschiedene Dienste tat und hatte gar nicht wahrgenommen, dass eine Frau auf ihn gestiegen war. Und als die Frau jetzt vor ihm lag und um Vergebung bat, war das für ihn überhaupt gar kein Problem. Er war nicht in den Anstandsregeln eines Sannyasis vertieft. Er war in einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen Bewusstsein. Und wenn Frauen sich berühren, das ist ja gar kein Problem. Nicht? Und dann schimpfte Govinda seinen Diener aus und sagte, du Adivas, du Primitivling, zu Deutsch gesagt, Primitivling, gibt es das in Deutsch? Ne? Du Primitivling ist, glaube ich, ein gehobenes Schimpfwort. Was machst du denn da? Du tust diese Frau schelten für das Wichtigste, was ein Devote entwickeln kann, nämlich die Begierde im Herzen. So eine Begierde hat mir Lord Jagannath noch nicht gegeben. Diese Frau ist mein Meister, sie ist mein Guru und du scheltest sie. Das ist nicht richtig. So, Govinda Das wusste schon, aus welchem Bewusstsein heraus das gesprochen worden war. Nicht aus dem äußeren Bewusstsein, wo sich Lord Chaitanya sehr genau an die sozialen Regeln der unterschiedlichen Ashrams hielt, sondern aus einem Bewusstsein heraus, wo Lord Chaitanya andere Wirklichkeiten wahrnahm. Und er fühlte sich also jetzt nicht besonders gekränkt, sondern dachte nur, wie kann ich diese Situation lösen? Und er nahm dann Lord Chaitanya Mahaprabhu mit zu seinem Raum, dem Gambira. Wo Lord Chaitanya allein für sich war und sich mit diese und einfach nur dachte, ich war in Vrindavan, ich sah Vrindavan, ich sah Radha und Krishna, ich nahm am Rasa-Tanz teil und ich wurde davon getrennt. Und Lord Chaitanya verfiel dann in einen großen, der Vibralamba Baba, der tiefen Trennung und trank von diesem Getränk. Ich wollte gerne sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie das spirituelle Herz schlägt. Dies ist natürlich ein sehr besonderes spirituelles Herz von Chaitanya Mahaprabhu, was wir nicht imitieren können. Aber die Idee ist prinzipiell das Gleiche. Wir haben im Augenblick dieses große Problem, dass unser Bewusstsein zu sehr im Äußeren absorbiert ist. Dass unsere ganze Wahrnehmung von Wirklichkeit, von Lebenswirklichkeit in diesem Äußeren geschieht. Und ja, unsere Zeit wird ja immer schnelllebiger, immer mehr Anforderungen kommen an. Ich kann mir vorstellen, dass ihr hier mit dem Time Waver, der ja kurz wieder auf der Stufe zu einem Durchbruch, zu einer neuen Erfindung steht, diesen Time Waver, den man oft wie eine Uhr am Handgelenk trägt und der alles weiß und sagt, so weiter, dass ihr ganz schön eingeholt wird von den Anforderungen, die das bedeutet, wenn man so ein Projekt starten möchte und so. Also es ist ganz natürlich, dass wir mehr und mehr von dieser Zeit eingeholt werden, die immer mehr Anforderungen an uns ziehen. Ich habe das immer geahnt, diese modernen Entwicklungen sind nicht gut, die machen den Menschen mehr und mehr Stress, weil der so unnatürlich ausgebreitet wird, auf so viele Kontakte. Ich merke es ja bei mir. Meine Kontakte sind, seit es Internet gibt, ins Unermessliche gestiegen. Und jetzt wollen wir noch 3 Webpages in die Welt legen. Das wird dann noch heftiger. Die Einladungen werden noch mehr, dass jede Sekunde im Leben fast verplant ist. Es ist sehr wichtig, dass wir anfangen, uns die Frage zu stellen, wie weit mache ich damit? Wie weit gehe ich damit? Wie weit lasse ich mich da einsperren und so weiter? Dass ich auf keinen Fall dazu komme, dass schließlich mein Bewusstsein so mit diesen Dingen, die außerhalb sind, verankert sind. In den Schriften wird gesagt, dass Angst kommt, weil das Bewusstsein vertieft ist in äußere Dinge und nicht mehr bei Krishna ist. Man hat sich verloren. Man kriegt dann nur Angst oder Stress, könntet ihr auch sagen. Ich habe gerade ein Gedicht gelesen von Rumi, weil ich jetzt ja in meinem Kindheitstraumland war, in Persien. Ich war ja ein kleiner Perser, als ich vor meinem 15. Geburtstag auf alle Fälle alles gelesen, was man lesen konnte und so. Und jetzt war es natürlich, war ich im Traumland wieder. Und Rumi sagt, Gott hat den Menschen verschiedene Weine gegeben, Weinsorten gegeben. Er hat den dunklen Wein gegeben, er hat Haschisch gegeben, das ist wichtig in der persischen Kultur. Er hat den Menschen auch den Wein der Beschäftigung und Betätigung gegeben, er hat ihnen den Wein des Reichtums gegeben. Aber er hat auch den Menschen den Wein der Liebe gegeben, der Liebe zu sich. Und jetzt sollte man wie ein Connoisseur, ein Feinschmecker des Weines entscheiden, welcher Wein der ist, den man trinken möchte. Möchte man den Wein, den dunklen Wein, den Rebenwein trinken? Oder möchte man den Wein des Reichtums trinken? Möchte man den Wein des dieses trinken? Oder möchte man den Wein trinken, sagt er, den Jesus getrunken hat, als er Liebe zu Gott trank? Nicht überall ist eine Faszination. Man muss sehen, was die gesunde Faszination ist, die einen macht. Und das ist eben, was ich bei Chaitanya Mahaprabhu so gerne mache. Er ist so der Prototyp des Devotees. Als nun Lord der den Durst nach Krishna hat, als Lord Chaitanya, ich habe mir hier was geschrieben. Lord Chaitanya hat die ersten beiden Monate seines Aufenthalts in Vrindavan damit zugebracht, durch Vrindavan zu wandern, Vrindavan-Roaming zu machen. Er ist durch alle 12 Wälder gegangen und hat dort viele, viele spirituelle Erlebnisse gehabt. Er kam, hat zum Beispiel den Govardhan Parikrama gemacht, und hat dort über Madhavendra Puri erzählt, der dort am Govardhan Krishna selber traf. Chaitanya Mahaprabhu ging auch nach Radhakund. Er fragte die Leute in dem Dorf Arishtagram, wo ist denn hier der Radhakund, wo sich Radha und Krishna täglich für 6 Stunden treffen? Und sie sagten, wir wissen es nicht. Lord Chaitanya sah dann in der Ferne in den Feldern einen kleinen Teich und ging zu diesem Teich. Es war mir so wie eine Pfütze, eine große Pfütze. Und er ging dorthin und nahm sein Bad in diesem kleinen, es war nur so groß wie eine Lache vielleicht, wie dieser Tempelraum. Und rief ganz begeistert aus, hier ist Radhakund. Und er nahm die Erde von Radhakund, rührte sie zum Tilak an und nahm dann ein Radhakund-Tilak auf seinen goldenen Body. Als er durch die Wälder ging, sagt Krishna das Kaviraj, kamen alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Lebewesen von Vrindavan auf ihn zu. Sie waren voller Freude, den Herrn zu sehen. Die Pfauen kamen zu ihm, die Papageien kamen zu ihm, selbst die Kühe. Es war, als würden Freunde glücklich sein, wenn sie einen anderen Freund wieder treffen würden. Die Kühe feuchten sie Chaitanya Mahaprabhu. Die Rehe leckten seinen Körper ab. Und die Bäume beugten sich ganz tief nieder und brachten seinen Lotusfüßen die Früchte, die sie hervorgebracht hatten, da. All das erinnert uns sehr daran, wie Krishna durch den Wald von Vrindavan streifte. Auch in der Literatur der Goswamis wird gesagt, wie die Bäume jedes Mal, wenn sie Krishna sahen, eine Verbeugung machten. Sie kamen zu vollem Bewusstsein und habe ihre Früchte den Lotusfüßen des Herrn dargebracht. Ganz besonderes Interesse an Chaitanya Mahaprabhu nahmen die Kühe von Vrindavan, die in großen Herden um ihn herum waren und mit ihm durch den Wald hindurchgingen. Krishna hatte ja eine besondere Beziehung zu den Kühen. Er ist ja als Gopala erschienen, als Beschützer der Kühe in Vrindavan und hat sich liebevoll um die Kühe gekümmert. Das heißt, einmal, als die Kühe zur Yamuna gegangen waren, die vergiftet wurde von der Kalia-Schlange, gingen sie hinein in die Yamuna und tranken das Wasser, was mit diesem hochpotenten Gift gefüllt war. Und die Kühe fielen um, tot um und sammelten sich. Es waren nur noch tote Kühe gab es an den Stränden der Yamuna. Als Krishna die sah, wird beschrieben von Jiva Goswami, wie seine Kühe den Körper aufgegeben hatten, wurde er so bekümmert, dass er weinte und die Tränen aus seinen Augen fielen auf die Kühe, die leblos da lagen und belebten sie aufs Neue zum Leben. Durch die Tränen Gottes wird ein Toter lebendig. Und Krishna belebte sie und sie gingen dann mit ihm und muten ihn und Krishna kraulte sie und es war richtig eine Wiedersehensszene. Die Kuhherdenjungen hatten das gesagt und hatten sich darüber unterhalten. Krishna liebt die Kühe so sehr, dass er sie durch ein magisches Mantra zum Leben erweckt hat. Wir haben es gesehen. Sie waren in dem einen Augenblick tot, dann weinte Krishna und sie wurden durch seine Tränen aufs Neue zum Leben erweckt. Ja, ja. Lord Chaitanya sah dann, als er durch den Wald von Vrindavan ging, ein Papageienpaar auf einem Zweig landen. Die Papageien fingen an, im besten Sanskrit miteinander zu sprechen über die urtümliche Frage von Vrindavan. Wer ist der Herr von Vrindavan? Krishna oder Radharani? Und der Shuka gab Argumente für Krishna und die Sari, das heißt die weibliche Papageien, gab Argumente für Radharani. Krishna und Lord Chaitanya nahm an diesen Argumenten mit der allergrößten Freude dar. Denn er wusste von diesen Argumenten natürlich. Lord Chaitanya ging dann weiter durch Vrindavan hindurch und wo immer er hinkam, wurde er an Krishna erinnert. Entweder durch die Papageien, durch den Staub von Vrindavan, durch die Pflanzen, die sich an den Bäumen hochrankten, die Creepers, die Jasminblüten hatten. All das sind Udipans. Und ich möchte euch ganz kurz etwas über Udipans erzählen. Ich habe das versucht zu erforschen im Bhakti Rasamrita Sindhu, wird gesagt, Udipans sind diese Dinge, sind jene Dinge, die ekstatische Liebe im Herzen erwecken. Rupa Goswami gibt verschiedene Beispiele für Udipans. Das sind Krishnas Eigenschaften, Krishnas Aktivitäten, die Schmuckstücke, die Krishna schmücken, Krishnas Lächeln, Krishnas Duft, Krishnas Flöte, Krishnas Horn, Krishnas Fußglöckchen, sein Muschelhorn, aber auch die Devotees von Krishna können ekstatische Liebe zu Krishna entwickeln. Orte, an denen Krishna seine Pastimes hat, Krishnas Tulsi-Pflanze, die Zeichen auf seinen Füßen, Und all die großen Festivals, die Gelübde, die mit der Hingabe zu ihm etwas zu tun haben. Wenn ein Devotee rein ist, dann gehen diese Udipans oder diese Dinge, die ein Devotee sieht, wenn das Herz rein ist, wenn das Herz erfüllt ist von Hingabe zu Krishna, dann sieht der Devotee solche Sachen und das ist dann wie Elektrizität, die durch einen klaren Kupferdraht kommt. Ohne Hindernisse. Aber je mehr der Devotee verunreinigt ist im Herzen und der Welt zugewandt ist, desto weniger kann er mit diesen Impulsen, mit diesen spirituellen Stimulierungen, desto weniger kann er damit anfangen. Es ist wie so ein Draht, der nicht in der Lage ist, einen elektrischen Strom zu leiten. Ihr habt vielleicht von dem Dichter Marcel Proust gehört? Proust? Oder?
Proust.
Proust. Pusten. Proust. Proust. Gehört. Der hat in seinem Alter, also als er älter war, einmal einen Kirschkuchen gekriegt. Und als er den Geschmack des der Kirsche wahrnahm in seinem Mund, erschien ihm plötzlich ein Bild seiner Kindheit mit den Gärten, mit den Verwandten, mit den Menschen, mit denen er zu tun hatte. Da war sozusagen diese Kirschtorte ein Udipan, etwas, was ihn angeregt hat, was etwas in Gang gesetzt hat. Der war überhaupt so, der ist auch mal durch eine Reise, auch mit der Bahn ist er durch Frankreich gefahren und hat plötzlich etwas gesehen, was, das beschreibt er in seinem Buch, was in ihm was geöffnet hat, sodass er einen kurzen Augenblick den Begriff Ewigkeit erfahren hat und sich sehr freute darüber. Er verlor seine Ängste und seine alles Mögliche und beschreibt das über Seiten. Das geht seitenweise bei ihm, diese Beschreibung. Ja, es ist ein bestimmter Stil zu schreiben, der es in die Weltliteratur geschafft hat. Wir kennen alle, je nach unserem Bewusstsein, Udipans, Dinge, die uns, die etwas hervorrufen, die in uns etwas zum Klingen bringen. Und als Lord Chaitanya jetzt durch Vrindavan ging und überall erinnert wurde an Krishna, da ist in ihm natürlich Krishna-Bewusstsein im höchsten Maße entstanden. Ich bin möchte euch ermutigen, etwas zu tun, was ich seit einiger Zeit sehr bewusst unternehme. Ich versuche, meine Lebensumstände, meine Freundschaften, meine Zimmereinrichtungen so zu machen, dass ich erinnert werde an das spirituelle Thema. Wenn ihr euch die Mühe macht, mich zu besuchen, werdet ihr zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer Govardhan sehen, Radha Kanayalal, ein Wunschbaum und Gopal Raj und viele spirituelle Bücher und Bilder. Und das habe ich sehr bewusst getan, weil ich weiß, wie sehr Dinge, die Psychologie ansprechen, plötzlich in uns etwas hervorrufen. Viel ist darüber gesprochen worden in dieser alten Psychologie von C.G. Jung, der über Symbol, die Sprache von Symbolen spricht, die Kraft von Symbolen. Nicht? Im Grunde genommen ist das ein durchaus wichtiges und richtiges Wissen von der Kraft der Udipans, der Dinge, die etwas anschieben sozusagen in uns, die Erinnerung bringen, die Durchbruchserfahrung mit sich bringen. Und ich finde es sehr schön, sein Leben bewusst mit diesen Udipas auszustatten. Udipas, die vielleicht auch helfen, das verlorene, traurige Herz. Nee, das traurige Herz brauchen wir nicht zu finden. Das ist das Ersatzherz. Es gibt ein Lied über Udipas, Radha Kunda Tata Kunja Kutira. Das ist natürlich etwas, hätte ich aufschreiben sollen. Es geht so. Radha Kunda Tata Kunja Kutira Gorvadana Parvata Jamuna Tira Kusum Sarovara Vanasa Ganga Kalinda Nandini Vipula Taranga Vansi Vata Gokul Dirasamira Vrindavanataru Latika Vanira. Wunderschön, ne? Merken Sie, es hat so einen weichen Klang. Es bedeutet, da gibt es eine kleine Hütte am Ufer des Radakunds. Daneben steht der große Gorvardhan-Hügel. Und dann erst das Ufer der Yamuna. Kusum Sarova, Manasa Ganga, die Tochter von Kalinda. Kalinda ist ein Gebirge, das bezieht sich auf die Yamuna. Die vielen Wellen, der Flötenbaum. Ich überspringe mal ein paar. Die Vögelvielfalt, die Rehe, die kühlenden Winde, die aus den Malaya-Bergen herüberziehen. Faun, die Hummeln, die Flöte, die Flötenspiele, das Buffelhorn, der Staub von Braj und ganz in der Ferne die Wolkenbänke, die schwarz sind mit schwangeren Wolken, wo bald das Wasser rauskommt. Die Frühlingszeit, der Mond. Oh, da freue ich mich schon auf den Mond. Ich bin ja so ein Mondkind. Die Konche und nicht zuletzt die Katers. All diese Dinge sind sehr günstig für die Erinnerung an Radha und Krishna. Ich kenne sie an und sehe in ihnen einen transzendentalen Auslöser. Ich weigere mich, irgendwo hinzugehen, wo es nicht diese Auslöser für hingebungsvollen Dienst gibt. Denn wenn ich diese aufgebe, diese Dinge, die mich an Krishna erinnern, dann ist das genauso, als würde ich das Leben selber aufgeben. Und das ist der Grund, warum ich persönlich nach Vrindavan aufwecke, meine lieben Devotees. Ich sehe im Westen immer wieder, dass man bedeckt wird von den Anforderungen, die das Leben an einen führt. Die Menschen, die manchmal gute Absichten haben, und manchmal, obwohl sie vielleicht gute Absichten haben möchten, noch so unreif sind, auf so einer Entwicklungsstufe sind, wo sie einfach sich selbst stören und andere stören. Ich sehe, wie das einen beeinflusst. Ich sehe, wie das einen beeinflusst, durch das Leben hindurchzugehen. Und ich sehe eben viele ungewünschte Weinsorten, die man so nebenbei konsumiert, wenn ich das in der Sprache Rumis ausdrücken kann. Für diejenigen, die jetzt nur für diese Sekunde zuhören. Wir sprechen hier von Dingen, die einen Geschmack haben. Das ist ein Bild. Nicht, wir trinken kein Wein. Also, ich sehe das einfach, dass das da ist, dass das wie Staub ist, der sich auf einem Spiegel absetzt, oder wie Schlammspritzer, die sich auf dem Autospiegel links und rechts abspringen. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr machtvoll, wenn man in Krishnas Land, wo einen alles eben an Krishna erinnert, wenn man schon rauskommt, sagen die Leute zu einem, wenn man aus dem Taxi raustaumelt, Jai Radhe, sagen sie gleich. Ups, ja, eigentlich guter Gruß. Und so. Man wird sofort erinnert an das spirituelle Thema und wird sofort durch diese Udipans, diese Auslöser, die so gut sind für Krishna Bhakti, eingestimmt. Und ich freue mich schon, wenn ich zurückkomme, erstmal hinkommen, aber ich bin mir sicher, dass dann eine viel größere, ja, dass von mir vielleicht viel mehr Hilfe ausgeht für euer eigenes spirituelles Leben. Vielmehr von diesem, was sich hinter allen spirituellen Kulturen verbergt, auskommt. Hinter all diesen Ausdrucksformen für Spiritualität. Es geht ja gar nicht um die Ausdrucksformen, aber hinter all dem, da muss Liebe sein. Liebe zu Krishna, Liebe zu Gott, Liebe zu den Devotees. Und da, ob du nun diese Ausdrucksform hast oder jene oder in Jeans gekleidet bist oder in Sari, das ist nun wirklich nicht das Thema von Spiritualität. Es geht darum, wie können wir dahin kommen, dass in unser Herz, dass unser spirituelles Herz wiedergefunden ist und wir dann voller Hingabe, voller Liebe und voller Vertrauen in den Höchsten tätig werden in unseren jeweiligen Aufgaben, die wir haben in dieser Welt. Ja, das wollte ich heute über Lord Chaitanya Mahaprabhus Pilgerreise nach Vrindavan. Das ist ein Teil eines großen Seminars. Ich habe jetzt gar nicht mich an meine Notizen groß gehalten, weil ich wollte euch so einen kleinen Eindruck geben für das, was in einem Pilger losgeht. Ganz so rein formell, ich werde in Delhi abgeholt und wir werden dann nach Haridwar aufbrechen, am Ufer der Ganga, wo ich einen alten Freund und einen großen spirituellen Freund von mir wieder treffe, den Bhatri Vishal. Ich sage immer das Kind des Himalayas zu ihm, das ist ein richtiger, also wirklich ein Sadhu. Und ich werde dann für 5 Tage mit ihm zusammen sein. Und es kommen auch Devotees, verschiedene Devotees, Atul Krishna haben wir eingeladen und Viprakrit und Nikunja. Und wir haben dort etwas gefunden, was nicht diese Nikunja, eine andere. Ja, vielleicht noch. Vielleicht willst du noch dazu kommen. Wir haben etwas gefunden, was Gadata, glaube ich, sehr begeistert. Wir haben ja einmal eine Pilgerfahrt gemeinsam unternommen nach Badrinath, weißt du noch? Und wir hatten damals gedacht, wäre es nicht schön, wenn wir vielleicht irgendwie am Ufer der Ganga irgendetwas haben. Wir haben uns alle verliebt in den Ganga. Und es muss daran sein, dass ihr solche Wünsche hatten. Da ist jetzt ein Tempelabt, der zu alt geworden ist, der hat ein Traumland genau da, wo unser Blick drauf gefallen ist, wo dieser Fuß Vishnus ist, aber auf der gegenüberliegenden Seite Bhadri Vishal gestiftet, zusammen mit dem Ram-Tempel. Ein ganz alter Ram-Tempel, wo es noch den Mangobaum gibt, der die ganzen Pilger, die damals die alte Route nach Badrinath nahm, beköstigt hat. Dieser Tempel ist zu Bhadri Vishal gekommen und am Ufer der Ganga ist jetzt dann ein größeres Land und wir wollten versuchen, da so einfache Cottages zu machen, so aus Matt, aus Lehm, sodass die Bodhis, die wirklich einmal diese Erfahrung des sich zurückziehens und des einfachen Lebens und des wirklich total Entschleunigens wünschen, dass die dorthin kommt. Da gibt es sogar noch weißen Gangesstrand, Also und Felsen natürlich. Und es ist also das, was man immer als Kind, wenn man von sich Gedanken gemacht hat, ich möchte in Indien auch mal sein, so vor sich, vor den Augen hat. Das ist sehr, sehr schön. Und ja, wir gehen jetzt, ich kenne das Landstück schon, ich habe dort vor etlichen Jahren mich aufgehalten am Strand. Also Strand kann man nicht sagen, es sind Streifen und gechantet und eben diese Ganges-Erfahrung gemacht. Wisst ihr, am Ganges und auch im Vrindavan, da passiert etwas, was man als passives Brutalität bezeichnen kann. Da liegt es nicht mehr an uns, uns anzustrengen und irgendwelche Stufen zu erreichen. Es wird einem alles geschenkt. Durch das Flüstern der Wellen auf dem Ganges. Ja. Und da, dann, genau, dann wird, das wird eine Woche sein und dann werde ich meinen Körper in die Werkstatt bringen. Der wird dann geölt für zwei Wochen. Ayurvedic Klinik. Bis alles geölt und durchgeölt, bis zum es geht nicht mehr. Wo immer ich dann ankomme, für einen Monat wird überall eine Öllache sein, weil der Körper so viel Öl aufnimmt und das wird, nimmt dann das alles weg, die ganze Krankheit. Und dann werde ich in Vrindavan für die Kartik Monat sein, wenn Krishna gütig ist und dann die großen Retreats gehen. Und dann wollte ich noch nach Mayapur gehen, um dort zu arbeiten, an der, also mitzuhelfen. Wir haben dort eine Akademie gegründet, die Akademie des Heiligen Namens. Es wird Teil der Mayapur Universität. Und ja, das ist schon jetzt in Aktion, es wirkt jetzt schon. Also wir unterrichten schon jetzt, seit 3 Jahren eigentlich. Gut, ja, dann segnet mich bitte. Wünscht euch, also gebt mir eure besten Wünsche, dass alles gut geht. Und dann werde ich versuchen, Schätze für euch mitzubringen. Schätze an Devotion, Schätze an Krishna-Bewusstsein. Ich werde betteln und für jeden von euch vielleicht ein kleines Geschenk mitbringen. Das ist mein Wunsch. Am besten so ein paar Hinweise, Wegschilder. Hier, zu deinem spirituellen Herz geht's hier längs. Hier, da findest du es. Das ist da unter diesem Busch zwischen Köpenick und Rostock geblieben. Da findest du es. Gut. Schön, dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Vielleicht singen wir gerade noch ein bisschen ein schönes Kirtan. Ja, sofort. Ich habe so eine schöne Melodie. Hare Krishna. Hare Krishna. Und vielleicht ein bisschen tiefer. Hare Krishna. Hare Rama.
Ha 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 Thank you.
Enthusiastisch. Seid ihr fast schon wie Mitpilger. Hare Krishna. Schön, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich werde hundertprozentig für euch, wenn ich in Vrindavan bin, beten und an euch denken. Und ja, wünsche euch alles Gute in euren jeweiligen Bemühungen. Ich weiß, dass wir ja gerade hier als Community, als spirituelle Community immer wieder ja vor neue Aufgaben gestellt sind. Also Bhagavad Dharma hatte mir ein bisschen erzählt von den einigen Entwicklungen im Time Waver. Ich weiß auch, dass für einige Devotees aus dem Berliner Tempel oder aus dem Umkreis des Tempels heute zu Gast haben. Ihr habt bestimmt auch verschiedene Aufgaben, will ich mal sagen, oder Projekte, die euch Leben geben, die euch eine Vision geben. Ich werde für euch alle beten, dass eure Projekte in Erfüllung gehen, aber möchte euch wirklich besonders für den Kartik-Monat erinnern, dass es immer das wichtigste Projekt geht. Das allerwichtigste Projekt seid ihr selber oder das Fundament eures Lebens. Und gerade für diesen Monat könnt ihr wirklich ein sehr stabiles spirituelles Fundament in diesem Sinne wiederfinden, dass man sein spirituelles Herz zum Leben erweckt. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig und so kraftgebend. Gut, dann alles Gute.